Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 232. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir stellen euch jede Woche einen Wein vor und erzählen die Geschichte des Winzers oder der Winzerin dahinter. Das Spannende an der Sache, der eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein oder besser gesagt, welche Weine wir letzte Woche gehabt haben?
Ja, wir waren letzte Woche unterwegs. Wir sind ja mitten in unserer Südtirol-Serie drinnen. Danke Südtirol-Tourismus.
So ist es.
Und waren bei Lageda und haben mit dem Clemens und dem Jo gesprochen über unendlich viele verschiedene Sachen. Also von Details der Weinwerdung bei Erna bis hin zu großen Konzepten für die Zukunft. Das war einfach eine extrem spannende Folge für uns. Und ja, wir haben zwei Weine gehabt. Und zwar einerseits den Vernatsch Römigberg 2023, den wir sehr gut erraten haben. Zumindest hat der Clemens hat wohlwollend genickt. Das hat schon passt, glaube ich. Und dann haben wir später in der Folge außerdem den Chardonnay Löwengang gehabt. Und zwar in Edito 2, also eine ganz besondere Version von Löwengang. Und
richtig, aus neuen Jahrgängen.
Genau. Und was genau den ausmacht und wie der uns geschmeckt hat, das hört sich am besten an.
Ganz genau. Und nachdem unsere Reise ja noch weitergeht, sitzen wir da heute mit der Maria Niedrist am Weingut Niedrist. Schön, dass wir da sein dürfen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. In einem sehr, sehr schönen kleinen Kellerabteil.
Hey, ich muss euch schon ehrlich sagen, dieses Setting ist großartig. Herrlich, ja. Wir sitzen da zwischen lauter Barrique-Fässern und recht viel, ich meine, wir kommen nicht recht viel aus, ne? Also die Podcast-Folge müssen wir jetzt fertig machen, ansonsten ja, wird das nichts.
Das müsst ihr jetzt durchziehen.
So ist es.
Falls ihr uns nimmer hört, nimmer seht, wir sitzen da im Köller und sind Doblim.
Wir sind Doblim, genau. Maria, vielen, vielen Dank, dass das funktioniert hat, dass wir bei dir sein dürfen, dass wir heute ein bisschen mit dir quatschen dürfen. Das freut mich total.
Ich freue mich auch voll. Danke, dass ihr da seid.
Super cool. Und du hast uns einen Wein eingeschenkt und Richtig. Den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Weiß im Glas.
Yes. Ein sehr helles Goldgelb da im Glas.
Das ist auch sehr ruhig in der Nase tatsächlich. Ein bisschen zurückhaltend gerade noch, aber sehr, sehr schön.
Voll schöne Würze. Sehr, sehr diese Klarheit, diese Kühle, die man da gleich kriegt.
Ich finde fast so diese kräutrige Kühle, die du drinnen hast. Fast so ein bisschen Richtung, ich würde gar nicht sagen Eukalyptus, aber dieses ganz Kühle, wenn du einatmest. Weißt du, was ich meine?
Ja. Finde ich gut. So also ein bisschen Gewürze dazu.
Genau, ein bisschen Gewürze mit dabei. So ganz so Art Anklänge von Frucht, aber ganz, ganz zurückhaltend. So ein bisschen was weiße Blütenartiges auch noch.
Ja, weiße Blüten finde ich sehr, sehr gut. Es hat so was Florales, Helles, finde ich.
Fast ein bisschen Apfelschale noch dabei.
Ja. So leichte Schale finde ich gut, ja.
Aber das kräutrige, würzige finde ich auf alle Fälle auch.
Ja.
Ja, das ist ja das Erste, was sofort kommt, gell? Trotzdem so ein bisschen was in Richtung Steinmehl auch drunter.
Ja, genau.
Und ich finde von den Gewürzen schon so ein bisschen auch in diese, hat mich jetzt gewundert, dass das du nicht gleich sagst, ein bisschen in diese Anis-Richtung und so
100% Anis. Immer dann, wenn es so ganz kühl ist und trotzdem ein bisschen würzig, ist das ganz gerne mal irgendwas Richtung Anis bei mir.
Das hat nämlich eine Zeit gegeben.
Da war alles Anis.
Zum Auflesen.
Aber da haben wir viel Riesling gehabt. Genau, da war viel Riesling mit viel Anis.
Sowohl für neue HörerInnen als auch für die natürlich. Da hat die Katie wirklich bei jedem Wein eingerochen.
Und überall war Anis.
Sofort war Sternanis da.
Es hat sehr, gestimmt,
sehr,
ich sag's
präsent.
Euch.
Es hat manchmal gestimmt.
Meine große Aniszeit. Es war herrlich. Es ist ungefähr 100 Folgen her. Oder so.
Ja. Vielleicht geht es jetzt wieder los.
Ja, genau.
Ja, wobei, jetzt fängt es bei Michi an. Nein, jetzt fängt es da drüben an. Sechs.
Glaubst du, meine Aniszeit ist voraus. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Nase.
Es macht am Gaumen mit so einem zarten Schmelz auf. Hinten dran sofort schöne Säure. Sofort Trinkfluss, ganz kleines bisschen Gerbstoff da hinten dran. Herrlich.
Wird richtig salzig hinten raus. Aber das hat am Anfang am Gaumen hat das schon Druck. Das ist schon dicht. Das hat schon ein bisschen eine Kraft am Anfang. Und dann schiebt es hinten raus durch. Sehr, sehr schön.
Ja, das. Wir haben alle keine große Angst vor ein bisschen Gerbstoff bei Weißweinen.
Das ist auch
wichtig. Ich finde den Druck, den man dann wirklich bis zum Schluss und die Länge, die der Wein dann hat, kommt schon auch von dem, dass man dem Wein das ein bisschen zugesteht.
Voll.
Und den nicht glatt bügelt.
Du hast gewisse Würze da wieder drinnen. Ne? Das spürt sich genauso wie in der Nase, kommt da diese Kräuterwürze wieder komplett durch. Spürst du auch eine schöne Rundung, dass das schon ein bisschen ein Holz gesehen hat?
Ja, genau. So ein bisschen Holzwürze ja hinten dran noch. Es bleibt da ordentlich lang da. Schön. Ja. Mhm. Und dann hast du aber auch wieder so ein bisschen dieses weiße Blütenthema. Also du hast so ein bisschen was Helles wieder dabei.
Ja.
Also ein bisschen wieder dieses, wie wir vorher gesagt haben, dieses Steinmehl, dieses fast kalkige.
So steinig. Drauf, so ganz ja. Ja. Mhm. Nasser Steiner manchmal. So ein bisschen
ja,
das.
Genau.
Ja.
Ja.
Also so kühler Stein.
Ja.
Kühler Stein ist ja ziemlich genau das, ja. Mhm.
Und trotzdem schöne gelbe Frucht am Anfang, wo das aufmacht hat, ist schon wirklich eine schöne Saftigkeit drinnen. Und dann zieht sie sich halt zusammen und fährt halt in die Länge durch.
Das gefällt mir gut, wie du das beschreibst.
Danke.
Und kannst du was sagen? Kannst du was, habst du eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte?
Also für mich, vom Gaumen her, geht es schon in feine Burgunderrichtung.
Ja, bin ich 100% dabei.
Das war für mich so, wenn ich an Südtirol und an sowas wie Chardonnay denke, auf einer frischen Stilistik, auf einer vor allem eleganten, auf einer feinen Stilistik, dann lande ich relativ schnell bei sowas.
Mhm.
Also das wäre meine Idee dazu.
Ja, ja.
Gute Richtung.
Naja, also. Aber sind wir bei Chardonnay oder ist es Weißburgunder? Weil was Weißburgunder glaubst? Hätte mir auch noch gut gefallen dazu.
Ja, mir gefällt am Gaumen mehr Chardonnay als Weißburgunder.
Weiß ich nicht.
Es ist Chardonnay.
Sehr gut.
Chardonnay auf kühlerer, frischerer Stilistik auf alle Fälle.
Mhm.
Sehr gut.
Und es wirkt so, als war das nicht wahnsinnig alt.
Nein, das wirkt schon nach relativ aktuellem Jahrgang.
Ja.
Ja, und das ist eigentlich was ganz Neues. Den gibt es noch gar nicht so wirklich.
Ja, sehr gut.
Cool.
Deshalb seid ihr jetzt eh die Ersten, die das probieren.
Sehr gut.
Das ist immer
das
extra.
Das machen wir natürlich
extra. Gut. Ich habe mir gedacht, das könnte ja mal spannend sein. Nein, das ist Chardonnay Girlen. Also hier wächst rund ums Weingut.
Mhm.
Und Jahrgang 23.
Mhm.
Und der Wein heißt Chardonnay Penta.
Mhm.
Penta, weil es 5 verschiedene kleine Weinberge sind, die da zusammenkommen. Also es ist wirklich klein, aber das ist jetzt schon länger in der Ausarbeitung. Wir wollten die Stilistik in Girlen auf alle Fälle mal auf die Flasche bringen und ich freue mich voll, dass der jetzt ready ist und natürlich noch jung, auf alle Fälle.
Super da.
Ja, also ich glaube, man kann den jetzt gut trinken, aber der hat auch noch durchaus ein bisschen was vor sich.
Auf jeden Fall Reifepotenzial, weil das ist jetzt auch schon richtig super zum Trinken.
Yes.
Gerade wenn du diese Speisenbegleiter oder so denkst, glaube ich, ist es richtig leibend.
Ja,
und
sehr, sehr
schön. So ein bisschen so was mit ein bisschen Power auch daneben stößt, weil das kann auch neben was stehen, was selber ein bisschen Kraft hat.
Ja, einfach
hat,
eine Struktur hat, ganz genau.
Voll.
Ja, das, ich glaube eben auch, also er ist relativ vielseitig einsetzbar und der vulkanische Boden, auf dem wir da jetzt auch stehen und sitzen, der gibt nochmal ein bisschen Struktur, die anders ist als die Chardonnays, die hier so auf Kalkboden wachsen. Also das merkt man, der hat... Der macht was anderes im Mund, bewegt sich ganz lustig, tanzt ein bisschen, bisschen verrückter als man sonst so, als wir unsere Kalk-Chardonnays kennen.
Mhm.
Mir macht es voll Spaß und ist
sehr cool.
Ein junges Projekt jetzt.
Ja, sehr, cool.
Sehr, sehr schön. Danke, dass wir das kosten dürfen.
Yes.
Ja, sehr gerne.
Wo kriegen das unsere Hörerinnen und Hörer her?
Wann es dann
losgeht. Ja, müssen wir jetzt schauen, wo der am allerbesten dann auch hinpasst, weil es eben noch nicht gar so viel gibt.
Ja.
Aber ich denke, dass, also mal für die österreicherischen Hörer, in Wien gibt es eine kleine Feinkosthandlung.
Ja.
Die heißt Buongustaio in der Singerstraße, italienische Produkte.
Ja.
Und ich habe in meiner Studienzeit in Wien da gearbeitet. Und deshalb ist da immer noch der Kontakt und ich bin ziemlich sicher, dass der Wein dort dann auch zu finden ist.
Sehr
spitze.
Genau. Und in Deutschland, denke ich, über Desktop dann auch erhältlich.
Alles klar.
Ja.
Habt ihr sonst in Österreich noch Händler?
Nein, eben, Österreich ist für uns historisch nicht ein wichtiger Markt gewesen. Wir sind aber voll offen für da was, ja, dass sich da was entwickeln könnte, weil ich finde es voll spannend, es tut sich voll viel besonders in Wien, aber überall. Und bisher haben wir da einfach noch nicht den richtigen gefunden. Mhm. Aber wir sind in viele einzelne Orte, Lokale vertreten und es ist dann einfach eine Direktbelieferung. Und ich glaube, dass man das auf alle Fälle dann auch ausbauen kann. Sehr und wäre voll cool, weil ja, ich glaube, da ist tut sich voll viel bei euch.
Also an alle österreichischen Händler und HändlerInnen.
Ja, eben.
Gut zuhören.
Genau.
Was natürlich auch noch spannend ist, was wird das ungefähr kosten für die Endkonsumenten dann?
Ja, also da ab Hof um die 21 Euro.
Ah, okay.
Denke ich.
Sehr fair.
So,
sehr fair.
Ja, cool. Also das ist wirklich, soll schon ein zugänglicher Wein sein für alle Leute, ist ein bisschen interessiert, weil ich glaube, dass er voll viel erzählen kann und trotzdem, ja, also Tiefe hat und aber nicht überkompliziert ist und nicht schwer vor allem.
Ja.
Also das ist schon eine bewusste Entscheidung dagegen, die vielleicht, sagen wir, klassische Südtiroler Stilistik, die im Chardonnay da manchmal ein bisschen opulent ist und sehr standardisiert, vielleicht auch manchmal ein bisschen langweilig. Es kennst es. Das soll schon was anderes sein, aber das ist es von alleine. Also die Böden und der Ort gibt das absolut her. Und finde es total toll, dass das jetzt ein bisschen mehr in die Richtung geht. Und ja, also soll schon etwas sein, wo viele einen Zugang haben können.
Ja, spitze.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Na gut. Wein haben wir fertig diskutiert. Beziehungsweise reden wir nachher generell ein bisschen drüber.
Trinken wir einen Schluck.
Wie, genau, weil ich ab jetzt, passt, wir drehen wieder ab. Jetzt trinken wir gemütlich. Nein, du musst uns schon ein bisschen was erzählen zum Weingut und zur Geschichte des Weinguts. Vielleicht steigen wir mal ein mit eurer Geschichte.
Ja.
Wie hat das Ganze angefangen und wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir wissen ja, ihr habt immer gefühlt hunderte Jahre Geschichte da in Südtirol.
Ja, es ist meistens eine lange Reise zurück in die Vergangenheit. Ja, also wir sitzen jetzt gerade in wirklich historische Gemäuer. Das ist der älteste Teil vom Weinhof. Und es geht zurück, ich glaube, über 300 Jahre, eher 400.
Ja.
Das ist am Anfang mit den Belegen immer so ein bisschen eine Sache. Aber
ja,
geht auf alle Fälle weit zurück und gewesen ist es, wie eigentlich fast jeder Bauernhof in Südtirol auch gemischt. Da, also da war alles. Es waren Schweine, es waren Kühe, es war ein bisschen Getreide, Gemüse zwischen den Bergeln. Also das hat man früher ja auch noch ganz schlau von mir aus gesehen gemacht. Ein Teil ist Wein gemacht worden und ein Teil ist einfach aller Platz ausgenutzt worden und dort alles Mögliche zur Selbstversorgung angebaut worden, Kartoffeln und ja, wie es halt war.
Ja, sicher, wenn du zwischen der Bergula Platz hast, dann
ja,
das muss dazwischen was wachsen. Ja.
Das ist ja auch ein Grund gewesen, warum sich die Bergel so durchgesetzt hat. Das war auf der einen Seite eine Möglichkeit, um einen guten Ertrag zu haben, was früher ja sowieso die oberste Priorität hatte. Und andererseits war Platz dazwischen, also für Tiere, für alles Mögliche. Und das war, da waren sie schon schlau. Nein, eben, und dann ist eigentlich der Hof an meinen Papa gegangen. Den hat er von seinem Erbonkel bekommen. Er ist der Jüngste von 5 Kindern. Und da war eigentlich nicht die Idee, dass der einen Hof erbt.
Ja,
also ganz klassisch kriegt der ältere Bruder und dann ist aus, sozusagen. Aber der Onkel war ledig und hat den gleichen Namen gehabt wie mein Papa, also Ignaz. Und es war dann relativ schnell klar, dass das an meinen Papa geht.
Aha.
Und er hat den Hof dann geerbt mit Rebfläche, was damals jetzt noch nicht so war wie jetzt. Jetzt haben wir ungefähr 12 Hektar, die wir arbeiten. Aber er hat den Hof geerbt und hat dann aber auch nicht gleich gewusst, dass eigentlich wollte er das nicht machen. Er ist am Hof aufgewachsen und es war immer Arbeit, es war saunervig, er wollte eigentlich nur weg. und irgendwie hat es ihn dann aber trotzdem total begeistert. Er hat ein paar Mal in die Genossenschaften ein bisschen mitgearbeitet und Praktika gemacht. Und dann war es trotzdem um ihn geschehen. Und er hat aber dann zuerst Kellermeister in der Schreck-Pichler-Kellerei gemacht. Also wirklich ganz klassisch. Ja. Hat studiert und ist dann zurückgekommen und hat ersten Kellermeister in der Schreck-Pichler-Kellerei gemacht. Und hat aber dann relativ bald gemerkt, dass er das nicht kann da mit, also wenn muss er da Trauben verarbeiten, die ihm nicht passen. Und es da wird gearbeitet, wie es ihm vielleicht auch nicht in seine, also er ist da nicht geeignet gewesen und hat gemerkt, er will sein eigenes Ding machen. Und dann hat er eben auch die Mama kennengelernt, die auch vom Weinhof ist, und dann haben sie zusammen entschieden, das praktisch wieder anzufangen. Es ist Wein gemacht worden da für, ja, seit immer, aber da waren so 70 Jahre kein Wein im Keller.
So lang sogar?
Ja, 60, 70 Jahre, weil eben meine Urgroßmutter ist nach dem Krieg alleine mit den ganzen Kindern gewesen und hat dann einfach die Trauben verkauft an die Genossenschaft, weil die seien in die Jahre aufgekommen. Und das war, sie hat ja irgendwie müssen schauen, den Hof weiter zu. Hat sie ja eh schon unglaublich gut gemacht.
Ja,
aber
du kannst dich nicht nur um Wein kümmern.
Das hat sie einfach nicht mehr geschafft. Aber es ist toll, weil es ist eigentlich alles nur da gewesen.
Ja.
Und dann war das sozusagen eine, ja, eine Renaissance oder halt wieder anfangen. Natürlich mit ganz eigenen Ideen, die meine Eltern da gehabt haben. Ja. Das war Ende der 80er.
Ja.
Südtirol, überbevölkert von Genossenschaften. Die kleinen Winzer waren, das, ich hoffe, mein Papa hört sich das nicht an, weil er sagt immer, in Südtirol gibt es das Wort Winzer nicht. Das hat bei uns keine Tradition. Also bei uns sagt man Weinbauer, aber er hört sich es nicht an. Ja. Hoffentlich. Nein, es hat keine kleinen Winzer gegeben oder ganz, ganz wenige. Es hat ein paar Ausnahmen und eben die größeren Weinhäuser wie Lageda, wo ihr schon wart. Aber das war relativ komisch. Also die Leute haben das überhaupt nicht verstanden, dass er da sich einbildet, den guten Posten in der Genossenschaft aufzugeben, ja, weil das war ja eine Zeit, wo die Genossenschaften richtig Fahrt aufgenommen haben und gute Qualität auch produziert haben und das ja richtig losgegangen ist eigentlich. Keiner hat verstanden, warum er das lassen mag.
Weil es ja schon eine Position, die eigentlich ja wertig ist und cool ist und zu der Zeit ja eigentlich so schon
totaler
großes Strebenswert. Ansehen gehabt.
Ja. Und das war, nein, hat keiner verstanden. Also wirklich, vielleicht ganz ein paar, aber sie waren da schon unter die Ersten, die das dann, die gesagt haben, nein, wir machen unser eigenes, wir machen so, wie wir wollen und wir machen alles selbst.
Das ist schon auch mutig, weil du nimmst da einiges mehr auf dich, wenn du in einer Kellerei als Kellermeister bist.
Ja,
erstens einmal, du musst das Ganze selber auch zahlen.
Ja.
Und zweitens, du musst halt im Gegensatz zu Kellermeister sein, halt alles andere.
Du musst alles machen.
Ja.
Ja. Das wird man immer mehr bewusst, dass man eigentlich, da hat man nicht einen Job, hat man wirklich einige. Und das sollte man alle relativ gut beherrschen, weil
nach Möglichkeit.
Ja, weil sonst irgendwo fehlt es dann.
Ja, genau.
Und du kannst dann ja nicht jemanden genau für die Position einstellen, weil Familienbetrieb und
Na, woher das gehört
auch? Ja, aber das muss ja alles irgendwie zusammenhängen. Ja.
Aber hat dein Papa dann quasi, woher ist dieser Gedanke gekommen, das selber zu machen, abseits von dem, okay, ich möchte halt selber bestimmen, wie ich arbeite? War das der einzige Antrieb oder hat es da andere Sachen gegeben, dass er gesagt hat, er hat irgendwo Vorbilder gehabt oder so, wo er schon gesehen hat, das geht auch selber? Weil du hast gesagt, er war einer der Ersten.
Ja, also es waren schon zum Beispiel der Erbhof unter Gansner und der Glöckelhof in St. Magdalena, die schon selbst dann auch abgefüllt haben. Da haben sich dann irgendwann im Zuge auch die Freien Weinbauern gegründet, also die kleine Winzervereinigung, wo wir jetzt auch über 100 Mitglieder sein, also das ist jetzt ziemlich gewachsen.
Das sind schon über 100 Mitglieder.
Ja, ja. Und das wird für andere Gegenden, ist das ja normal, dass es alles kleine Betriebe gibt. Biermond, auch bei euch in Österreich, ist das ja eigentlich der Hauptanteil. Aber bei uns ist das natürlich, wir sind ein kleiner Teil, wir sind 7% und das auf 100 Betriebe aufgeteilt, sind über 70% Genossenschaften und nochmal 20%, ein bisschen mehr, die Weingüter eben, die größeren. Und ja, also das war schon voll mutig, aber ich glaube, zusammen haben sie also da war die Mama schon auch, sie sind beide vielleicht ein bisschen stur.
Ich glaube, das brauchst du auch.
Du musst eigensinnig sein, klare Ideen haben und dann war es schon, glaube ich, auch eine Zeit, wo man sich trauen können hat. Also das ist dann alles aufwärts gegangen und sie haben relativ schnell auch echt Erfolg gehabt. Das war eine ganz kleine Flaschenanzahl am Anfang, aber sie waren relativ schnell dann auch bestätigt in dem, was sie machen. Und ja, mein Papa war viel in Burgund, ist überhaupt viel gereist und ist grundsätzlich, hat dann einen weiten Horizont und immer über die Berge drüber rausgeschaut, was sonst so passiert. Also für mich ist das ein total logischer Schritt gewesen, den er da gemacht hat.
War deine Mama auch irgendwie in dem Weinbereich involviert, bevor es dein Papa kennengelernt hat?
Sie hat, sie ist aufgewachsen am Weinhof und hat sich immer dafür interessiert, hat auch dann im Forschungszentrum in der Leinburg gearbeitet und hat da auch bei den Verkostungen mitgemacht. Genau, also sie war schon sehr begeistert auch von Anfang an.
Ja, optimal, und, also wenn sie glaub, finden.
Ja, das war nur zusammen möglich. Also ja. Sonst ganz allein hätte man das nicht so gemacht.
Ja.
Ja. Na eben, und dann ist so losgegangen, ja.
Und wie waren so die ersten paar Jahrgänge, weißt du das? Du hast gemeint, das ist ganz gut losgegangen eigentlich. Also vom Vertrieb her war das auch schon von Anfang an in Ordnung?
Das ist, ja, also das war am Anfang viel, viel leichter eigentlich, glaube ich, und direkter. Also es war ganz, ganz viel ab Hof. Und dann ist in den Jahren, also so beginnende 90er Jahre, viel jüngere Gastronomie in Südtirol losgegangen. Das waren dann eigentlich alles Freunde von Mama und Papa. Also das waren das ist irgendwie so zusammen entstanden. Also dass man die kleineren Betriebe gesucht hat und dann auch zugleich spannende Adressen zum Essen, ein bisschen was Neues, vielleicht auch mal, ja, da sind viele von die Sterneköche, die jetzt in Südtirol so etabliert sind, sind in den Jahren gestartet und das waren ja auch alles junge Leute.
Ja, sicher.
Ja. Und ich glaube, da war schon insgesamt so ein, ja, echt ein Schwung drin und eine große Neugierde. Und deshalb war das am Anfang, ich glaube, also echt leicht, den Wein zu verkaufen. Und das sagen meine Eltern auch immer, sie waren nach 4 Monaten ausverkauft. Also es war super. Immer eher ein Kampf, dass man da genug hat. Aber es ist schon viel einfach direkt im Land losgegangen und dann ist bald mal die Schweiz dazu gekommen. Dann war einmal, als es so einen Artikel im Feinschmecker gegeben. Also das ist eine tolle Ausgabe, wirklich eine ganz tolle Sprache. Ganz anders, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das war man in 92.
Ja.
Andere Welt. Aber das hat halt auch ganz viele, wir haben ja immer schon Tourismus aus dem süddeutschen Raum vor allem auch gehabt und aus der Schweiz und das hat das alles dann schon angekurbelt. Und zusammen mit meinen Eltern sind dann auch noch 3-4 andere Betriebe losgestartet. Die waren dann immer so in der 3er-4er-Gruppe unterwegs. Das war cool. Halt, das war Freunde, die jetzt das zusammen machen und dann hat das schon Erfolg gehabt.
Ja, sicher. Von Anfang an eigentlich. Ja. Mitstreiter hast du das natürlich immer extra schön.
Ja.
Und dann kannst du mal ein T-Shirt an einer Verkostung teilen oder sowas in der Richtung.
Voll, ja. Na, sie haben auch viel Fahrten zusammen gemacht und ja. Sich austauschen und dann ist man nicht alleine. Halt. Das ist auch, es ist manchmal toll, wenn man so ganz seine Sache machen kann. Und das hat ja sowieso jeder gemacht. Aber es ist schon toll, wenn man dann so in einem Boot sitzt.
Und wenn bei dir mal was nicht so funktioniert oder nicht sicher bist, wenn Frank hast, der ähnliche Probleme hat.
Ja, absolut, genau. Na, und dann ist das eigentlich so recht gut losgegangen. Und irgendwann vor 15 Jahren war es dann möglich, dass wir in Eppenberg Flächen dazu zuerst gepachtet und dann haben wir was kaufen können. Also der Betrieb hat sich dann in den 40 Jahren jetzt schon verändert. Vorher war eigentlich fast alles hier in Gierlen, also rund ums Weingut. Und jetzt ist ungefähr die Hälfte, also ungefähr 5 Hektar in Gierlen und die andere Hälfte drüben ein bisschen höher in Eppenberg, also direkt über Niedermeier, Thomas Niedermeier.
Ja.
Genau, da haben wir jetzt einige Flächen auch dazu und da ist eben ganz anderer Boden, ganz anderes Mikroklima. Das ist, man fühlt es auch direkt, da ist man am Fuß von dem hohen Berg und am Wald, das ist ganz anders. Es ist Kalkboden und hier ist ein paar für vulkanischer Boden. Das ist wahnsinnig spannend, weil das sind eigentlich nur 5 Kilometer.
Ja, man sieht da um
mich. Ja, man sieht, man sieht perfekt hin und das ist, aber jedes Mal, mein Papa sagt immer, wenn wir rüberfahren, wir sagen hinüber und her. Ja. Es müsste einen anderen Kopf aufsetzen, weil drüben ist alles anders.
Ah, ja. Du müsst einen anderen Kopf aufsetzen, das ist sehr gut.
Zum Glück hat man mehrere.
Ja, klar. Immer dabei.
Haben deine Eltern das damals ein bisschen forciert, dass auf der anderen Bergseite quasi auch
also das
Flächen
hat
kriegen?
Mein Papa als Burgund-Freak war immer schon an Kalkböden interessiert.
Verstehe.
Und da waren, also die meisten Flächen, die wir jetzt drüben bearbeiten, seien eigentlich Apfelanlagen gewesen. Und mein Papa ist da aber hin wie so Sherlock Holmes und hat den Boden angeschaut und hat gesagt, na, da, das ist Weinbauboden. Das ist ein bisschen Lehm, das sind tiefgründige Böden, da ist sehr viel Wasserverfügbarkeit und probieren wir es halt. Und dann war er auch wieder einer von den Ersten, der ganz oben, also auf 650 Meter, Apfel raus und Reben rein. Und das sind jetzt Weißburgunder, Chardonnay hauptsächlich, Selection Marsal. Ganz viel Arbeit ein, das Pflanzen, verschiedene Genetik im Pflanzenmaterial. Also er hat da auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig brutal reingearbeitet.
Sehr brav.
Und ist natürlich wieder so auf ein bisschen, die Leute haben schon geschaut, jetzt kommt der Girlander darüber und haut dann noch unsere Apfelbäume raus. Also wirklich.
Na klar, ich kann mir's bildlich vorstellen, wie alle im Dorf so schauen, wenn er da wieder durchgefahren ist. Da kommt er wieder.
Das hat sich jetzt geändert. Also er wird die meiste Zeit nur um Rat gefragt jetzt. Aber ich glaube, am Anfang war das wirklich, hat er schon, aber das macht ihm nichts. Also er hat es einfach durchgezogen.
Sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen Wurstigkeit muss schon dabei sein, das hilft schon. Und in diesen ersten Jahren von der Stilistik her, hat dein Papa da irgendwas ganz Spezifisches im Kopf gehabt? War das damals schon so, ja, es muss irgendwas Burgundischeres sein oder es soll von der Stilistik her ein bisschen frischer sein? Oder war es damals schon eher so dieses, hey, wir können in Südtirol auch kräftige Rotweine machen? Weil das war ja auch ein großer Trend zu der Zeit.
Nein, also er war immer schon das super opulente und kräftige, hat ihm schon von Natur aus nicht so zugesagt, weil er ein großer Burgunder-Fan ist und Blauburgunder, Pinot Noir, einfach seine, ich glaube immer noch, jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gefragt. Als Kind fragt man ja manchmal so, was ist deine Lieblingssorte?
Ja, genau.
Jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gefragt, aber er hat einen riesen Platz in sein Herz für Blauburgunder und für einen eleganten Blauburgunder, also da war immer schon eine Frische und natürlich jahrgangsabhängig. Aber ich glaube nicht, dass er sich sogar so viel Gedanken gemacht hat, was da jetzt die Stilistik ist. Der hat eigentlich die ganze Zeit, und meine Mama, also Mama und ich sind, und der Johannes eben auch, mein Bruder, wir sind eigentlich die ganze Zeit im Weinberg, wenn im Sommer über und alles ist passiert dort. Und das, was dort passiert, ist dann eigentlich auch das, was man halt so weiter passieren lässt im Keller. Ich glaube nicht, dass er so eine fixe Vorstellung gehabt hat. Er wollte schon immer am Fokus im Wein. Also das ist ihm so ein geradliniges, schon etwas, was durchzieht. Und das, glaube ich, zieht sich durch alle Weine durch. Also das erkennt man in vielen unserer Weine wieder, was vielleicht so eine Art Stilistik sein könnte. Aber eigentlich wären wir uns jetzt immer noch dagegen, in irgendeine Kategorie rein zu passen, weil der Wein, das braucht er nicht, weil er wird eh wie er wird. Er wird wie das Jahr wird, wie wir aufgelegt sein.
Ja, sicher.
Sieh, das geht dazu.
Und also die meiste Zeit ist spontan vergoren worden. Das ist ja vorher auch so gemacht worden. Ist ja nicht, dass da irgendwie was Neues erfunden worden ist, aber grundsätzlich wenig aufregend im Keller. Das ist, also so richtig, ich glaube, er hat mal probiert und das ist von Anfang an gut gegangen.
Weil das heißt, diese ganze Modernisierung und sonst was hat er einfach links liegen lassen, weil er gesagt hat,
also es ist ihm ja natürlich auch, wie soll ich sagen, er hat in der Genossenschaft ja, das alles verwendet und das war in den ersten Jahren, das ist ja ganz anders, wie es jetzt ist. Also das war umgekehrt. Es hat vorher keine Reinzuchthäfen in Südtirol gegeben, es hat keine Barrique gegeben, es hat eigentlich nichts an Kellertechnik gegeben, was jetzt so im Schulbuch vielleicht gelernt wird. Das heißt, die ersten Jahre, so 85 aufwärts oder ein bisschen davor schon, das war totale, für die meisten eine riesen Erleichterung, dass das alles möglich war und da ist dann auch alles probiert worden.
Ja,
und dann logisch ist viel geblieben von dem, weil es eine riesen Sicherheit gibt und in den großen Strukturen ist das ja total nachvollziehbar, dass also eigentlich ist es immer nachvollziehbar, das kann ja auch jeder machen, wie er mag, aber ich glaube, inzwischen hat sich das ja alles wieder eingependelt. Also man weiß, dass man das alles nicht braucht. Wenn man es nehmen will, dann kann man und man weiß jetzt, dass man mit Hefelager arbeiten kann, wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Ja. Und das ist überhaupt für uns das Allerwichtigste. Also Kontakt mit Hefen bei Weißweinen, die bleiben lange, lange trüb bis Mai, Juni eigentlich immer. Und Rot sowieso dann, ja, also war dann schon ein bewusstes Verzichten auf das auch wieder. Mhm. Ja. Aber ich glaube, da hat er sich gar nicht so... Ich weiß nicht, wie viel er sich gefragt hat. Ja. Ich glaube, das ist dann für ihn auch logisch gewesen, dass wenn er die ganze Zeit draußen im Weinberg steht, und das ist ja immer noch so, man spürt das alles, was die Rebe mitmacht. Es ist ja schade, wenn sie das, was sie das ganze Jahr erlebt hat, wenn man das dann nachher wegstandardisiert.
Mhm.
Ja, das ist ja langweilig.
Voll. Aber trotzdem ist, glaube ich, das Realisieren halt, das muss trotzdem hinkriegen. Das ist schon cool, dass er das
muss man halt durchziehen
so gemacht hat. Ja, da brauchst du auch wieder die Sturheit.
Ja.
Dass du das durchziehst und sagst, gehen wir, weil sonst sagst du, weiß ich nicht, bin nicht sicher und änderst das dreimal, aber ich glaube, der wollte nicht ändern, oder?
Nein, in der Hinsicht war er relativ klar. Und sonst aber ist natürlich viel Experimente gemacht worden oder halt ist schon... Probiert ist alles worden, glaube ich. Also mehr oder weniger. Was auch gut ist, weil wer sagt denn, ob man auf dem richtigen Weg ist? Das muss man immer wieder neu erspüren. Dann, das Weingut ist voll von Experimenten.
Ja.
Immer noch.
Aber ich kann mir es gut vorstellen, ne? Wenn er sagt, nein, ich will diese Kellerei hinter mir lassen, weil ich will selber das Ganze machen, ich will selber das Ganze probieren, dann leuchtet es mir ein, dass er wirklich gesagt hat, dann probiere ich alles.
Ja, und dann ist auch vielleicht bewusst, dass man was eben anders macht. Dass du das vielleicht auch gar nicht so machen willst, wie es in der Kellerei gemacht worden ist, um einfach das eben abzugrenzen. Ne?
Und ich glaube, noch mehr als eine Gegenbewegung war es eine brutale Neugierde, die er immer noch hat. Mit der hat er uns auch alle beimpft, also die hat die Mama auch, aber er ist nicht zu stoppen. Also er ist wirklich unglaublich. Jetzt eben weiße neue Sorten, das ist das Riesenthema. Da schauen wir, dass wir eben ein bisschen Feldversuche machen mit Klimawandel, angepasstere Sorten, Asiatica, Petit Manseng haben wir schon eine Weile, Grenache Gris, Grenache Blanc, also das sind wirklich alles Experimente. Und er hört nicht auf, also jetzt war er wieder auf der Suche nach Fiano und wir müssen echt schauen, dass wir nicht...
Das heißt, die müssen ein bisschen bremsen machen.
Ja, man muss das ja dann auch alles. Wir müssen mit den Lianen dann ja auch arbeiten. Also, das sind oft noch ein bisschen wildere Sorten. Mhm. Die haben dann auch, also die sind nicht so fein gestriegelt im Weinberg wie, soll ich sagen, was ist eine gemütliche Pflanze? Ein Weißburgunder ist relativ gemütlich.
Liane, das muss ich mal merken.
Jetzt sind ja Lianen. Reben sind ja Lianen. Und manchmal, wenn... Es gibt dann so einen Moment im Ende Mai, oder eigentlich schon im Juni, wo die Triebe richtig schießen. Ja. Also wo sie in ein paar Tagen voll raufwachsen. Mhm. Und in dem Moment, wenn man dann durchgeht und die ein bisschen in die Drahtrahmen versucht einzuflechten, in dem Moment denke ich mir schon, okay, du bist eine Liane. Da braucht man ein bisschen Kraft.
Sehr gut. Also das heißt, der Papa fängt an, findet dann auch den Kalkboden für sich, kann das ein bisschen erweitern. Und wie war es dann bei dir und bei deinem Bruder? Wie seid ihr da reingewachsen in das Ganze?
Ja, also ich wollte auch am Anfang ganz was anderes machen. Mich hat wahnsinnig Journalismus interessiert. Ja, also grundsätzlich ist das immer nur so, dass mich alles Mögliche interessiert. Und das war halt am Anfang gar nicht klar. Und dann haben wir mal gesagt, ja, probieren wir mal, fahren wir mal Geisenheim rauf und schauen uns das an. Papa, Mama und ich ins Auto reingesessen und da raufgefahren und ich bin vom Auto ausgestiegen und da haben wir gedacht, nein, da kann ich nicht bleiben.
Ja.
Mir ist dann der ganze Campus schon so technisch vorgekommen und irgendwie, das hat mich gar nicht inspiriert. Ja. Papa voll enttäuscht, weil das war halt so,
ja, klar, der war ja nein.
Ja, er war halt, er war in Weinsberg, also bei Stuttgart, ja, auf der Mainpaar-Schule und hat, Geisenheim war halt da jetzt vor 10, 15 Jahren, das war überhaupt auch für uns Südtirol oder die Adresse, da geht man halt hin.
Ja.
Wenn man etwas Gescheites machen will. Halt. Und ich so, nein, einen Sturkopf von Papa geerbt.
Ist selber schuld.
Ja, das kann ich nicht dienen. Und dann habe ich mich in Wien an der BOKU eingeschrieben und habe dann eben nicht Weinbau studiert, sondern Landwirtschaft allgemein.
Ja.
Und habe das wahnsinnig geliebt, weil es so vielseitig war. Und ich habe schon immer wieder mal den Zweifel gehabt, wieso schaust du jetzt so das Getreide an oder den ökologischen Landbau, wenn also die anderen oben da tiefste Weinchemie sich reinziehen. Und ist das schon gescheit? Aber ich bin wahnsinnig froh, weil es andere Welten aufgemacht hat und weil es überhaupt, ich finde, brutal nützlich ist. Weinbau so als Monokultur kann nicht eine Zukunft haben. Ja. Und inzwischen werden wir das wohl auch dann alle verstanden haben.
Hoffentlich. Zumindest die meisten von uns, ja.
Und ich finde es auch viel, viel interessanter. Also wenn man, wir haben eben, habe ich vorhin schon ein bisschen erzählt, Getreide, alte Getreidesorten jetzt, die wir immer auf die Brachflächen anbauen. Wir haben Einsaaten mit allem Möglichen. Da stellen der Papa und die Mischungen zusammen. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ist auch wieder die Schafe, die wir jetzt im Winter haben. Und man spürt, dass das allem gut tut. Und dass, ja, also ich bin brutal froh, dass ich das so gemacht habe. Und Wien liebe ich.
Schon, gell? Das ist richtig gut. Finde es super, wie viel Wien lieber, aber wir kennenlernen das in Tirol gerade.
Ja, ich vermisse die Stadt schon wahnsinnig.
Schon gut, gell?
Ja, ich bin dann auch für Master habe ich dann Weinwirtschaft und Önologie in Italien noch gemacht, weil ich mir gedacht habe, eine Spezialisierung bietet sich an.
Ja.
Und ich war eine Zeit lang im Burgund zum Arbeiten zwischen Bachelor und Master und war dann so zwischen Dijon, Master, dort bleiben in Frankreich oder doch halt wieder sich dem Italienischen nähern. Das ist für uns Südtiroler ja immer so eine Sache.
Ja.
3 Jahre in Wien und das Italienische geht fast weg. Ja. Man verliert es irgendwo. Und dann habe ich das gemacht. Das war ein ganz anderer Zugang, ein bisschen schulischer noch, also theoretischer, aber auch sehr, sehr interessant. Und in Kombination war das für mich perfekt. Der Johannes, mein Bruder, ist jetzt seit 4 oder 5 Jahren auch im Betrieb. Der hat es ganz klassisch Geisenheim gemacht. Aha. Und das ist auch super, weil wir uns da total ergänzen. Also ja, er hat einen ganz anderen Zugang und das ist auch super. Er ist jetzt für einen großen Teil vom Weinmachen auch verantwortlich und das ist super, dass er das alles gelernt hat, weil wir sind alle davon überzeugt, dass es wahnsinnig wichtig ist, die Sachen gut zu lernen, weil nur dann kannst du auch eigentlich überblicken und sagen, das mache ich bewusst nicht, das mache ich bewusst auch nicht, weil du weißt, das hat die Konsequenz und das macht das aus.
Ja.
Und insgesamt ist es immer gut, wenn man weiß, was man weglässt.
Auf jeden Fall. War es für dich klar, dass du zurückkommst immer?
ich habe so einen Moment gehabt, wo ich mal mit, ich glaube mit der Musikkapelle, das ist schon lange her, in Niederösterreich war. Mhm. Ja, da waren wir auf so einem Weinfest. Und dann hat es auf einmal angefangen zu hageln. Mhm. Also aber richtig fest. Und bis dahin war mir irgendwie so, dass ich habe nicht genau gewusst, ist das jetzt schon meins oder eben soll ich zurückkommen, ist Weinbau das? Aber dann hat mir das so, hat mir das so mitgenommen, in die ganze reichliche Fahrt, hat mich gar nicht mehr interessiert, hat nur mehr über den Hagel nachgedacht und was, was die, das den Pflanzen gemacht hat. Und ich bin dann auch ein bisschen der emotionale Typ, aber das ist halt, wenn man so dran hängt, dann nimm es mit. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn mich das jetzt so fesselt, dann da wird es das schon leicht sein.
Ja, dann ist schon mehr dahinter.
Ja. Und dann war es wahnsinnig spannend, in andere Orte sich was abzuschauen oder mal zu schauen, wie das so machen. Die Zeit in Burgund oder in Piemont, wo ich war, war wahnsinnig interessant. Mhm. Aber dann war es schon klar, dass ich zurückgehe, weil ich habe es ein paar Mal probiert, dann auch wieder wegzugehen, aber irgendwie zieht es mich dann trotzdem wieder her. Ja. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass man die Landschaft, die einen umgibt, und wir sind ja wirklich von den hohen Bergen umgeben. Und es ist alles ein bisschen da. Mhm. Und dass der Wein dann die Landschaft erzählen kann und die Nähe zu den Bergen und ein bisschen das manchmal Eingekastelte und ein kühlerer Wind und auch die warmen Strömungen von Süden, das ist ja ein Wahnsinn, dass man so einen speziellen Ort dann in einer gestalterischen Form, also in etwas, was man selber mit seinen Händen macht, erzählen kann. Das ist ja Wahnsinn.
Ja,
ja, eigentlich, seit mir das so bewusst ist, mag ich nicht mehr weg. Also ich freue mich immer, wenn ich mal um die Welt komme, aber ja, ich komme wahnsinnig gern heim.
Ja, na super schön. Mich würde so ganz kurz interessieren, wo warst denn du in Burgund? Und wo in Piemont? Weißt du, dass du gleich rausgekommen hast, einmal Burgund, einmal Piemont. Das
sind schon gute Regionen.
Ja.
Ne?
Ja, es hat mich es dort sein noch mehr geprägt, glaube ich, als die Betriebe selber, weil man einfach eintaucht. Und es macht ja alles das aus. Aber in Burgund war ich bei Olivier Leflef und bei Conterno Fantino. In Monforte habe ich geliebt, weil das ungefähr, also das Dorf ist gleich groß wie Irland, 3000 Einwohner oder so. Und die haben, weil wir sagen immer, wir haben ein bisschen eine Knappheit an Bars und Dorfgasthäusern und so, leiden wir ein bisschen drunter. Monforte, 35 Bars.
Ja, ja. Das ist irre.
Und dann halt auch noch so voll viele Orte, wo man Blin und Tajarin und alles einkaufen kann. Es ist wunderbar.
Ah, ja.
Das verstehe ich schon gut.
Ja. Gute Werte, Piemont.
Ja. Und der Johannes war auch bei Kristen Vineyards im Oregon.
Ah.
Eben, ja, hat dann auch nochmal ganz eine andere Welt kennengelernt.
Ja.
Das hat ihm voll Spaß gemacht.
Cool.
Und er war dann auch noch immer fort und war im Friaul auch noch. Bei Weinica.
Ja,
genau.
Cool.
Und in Montalcino war auch noch der Johannes ist schon nochmal gekommen.
Ist auch noch mal gekommen.
Sehr brav.
Spitzenmäßig.
Ja, aber das war auch, das haben unsere Eltern immer gesagt, geht's, lern's.
Nee.
Und dann es ist ja trotzdem noch viel Diskussion und natürlich auch Reiberei. Familienbetrieb ist nicht.
Nee, klar.
Also ist nicht immer eine Meinung. Das ist aber es ist ja gut. Das ist aber logisch, dann als Sturköpf.
Ja,
muss schon schauen.
Ja, klar, da musst du auch schauen, wo du bleibst.
Ja.
So schön könnt ihr das nie sagen.
Sehr gut.
Das können wir Österreicher so gut formulieren.
Ja, das kannst du. Voll.
Und wann bist du dann final wieder heimgekommen?
Also ich bin seit 2019 fix da, aber eben während der Ernten dann manchmal hier gewesen, manchmal unterwegs und immer wieder halt, logisch, wenn man da aufwächst, dann ist das,
gehört dazu.
Gehört alles dazu, ja.
Ja, sicher.
Ja.
Alles klar, das heißt, dein Bruder ist eh nur ein, zwei Jahre nach dir wieder zurückgekommen dann?
Ja, also er hat eben die 3 Jahre studiert und ist dann relativ direkt wieder hergekommen. Und seitdem sind wir zu viert da am Werkeln.
Sehr gut. Und der Papa ist noch voll dabei?
Papa und Mama, ne? Beide. Also,
oder deine Eltern beide.
Ja. Also da ist mal noch Vollgas. Wir sind auch mega froh. Also sie sind... ja, es ist ja alles mit ihnen gestartet und sie sind in so viele Sachen so drin, dass es schon ein Privileg ist. Mhm. Ja, wenn es nicht immer leicht ist.
Ja. Na klar, davon gehe ich aus.
Und der Bruder ist der Jüngere.
Okay. Ja.
Also rein rechnerisch.
Ja. Es kommt eh schon so außer, finde ich, aber um das kurz nochmal für alle, die zuhören, klarzustellen.
Ja, ich bin die ältere Schwester und dann ist noch... Wir haben noch Sandwich, wir haben noch einen Bruder.
Sandwich?
Ach, hast du, wenn man nicht Sandwich.
Wo ist der Hiebling?
Der Franz ist in der Mitte, also der Johannes ist der Jüngste und der Franz ist in der Mitte und er ist Jurist. Also er verkostet wahnsinnig gut und checkt die Mails.
Oh, sehr gut.
Also er ist immer up to date, er kriegt alles mit, er ist brutal. Aber er ist eben nicht im Daily-Business.
Ja, okay.
Aber ganz ehrlich, an Juristen in der Familie haben wir
da nie geschaut. Ja,
das ist nein,
nicht
schlecht.
Ich habe nie geschaut. Eben. So ist es.
Ja, nein, seien wir schon froh. Er hält die Waage.
Er hält die Waage.
Ja.
Und jetzt seid ihr da zu viert im Betrieb. Wie teilt ihr euch das auf? Wer macht was? Wer ist für was zuständig? Du hast eh schon ein bisschen anklingen lassen, dass dein Bruder mehr kellermäßig unterwegs ist quasi?
Also das ist nicht, leider gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage.
Logisch.
Und wir stellen sie uns ja auch immer wieder. Ja. Nein, es ist so, dass wir während der Wachstumszeit, also wenn es dann losgeht im Mai bis nach der Ernte, eigentlich alle im Weinberg draußen aktiv sein. Da macht jeder ein bisschen seine Sache. Die Mama und die machen viel die Laubarbeiten halt so. Aber wirklich auch wahnsinnig viel selber. In der Zeit ist dann immer das ganze Büro und der Verkauf ein bisschen unterbesetzt, beziehungsweise in die Nachtstunden rein geschoben, was vielleicht sich in den nächsten Jahren auch ein bisschen ändern wird, weil natürlich alles ein bisschen komplizierter geworden ist. Aber das ist ja eigentlich das Allertollste, dass wir da wirklich draußen das die ganze Zeit in unseren Händen haben. Und ja, Papa und Johannes machen Pflanzenschutz und natürlich auch so arbeiten mit dem Traktor, alles was Bodenlockerung und so weiter angeht. Das ist ein bisschen so aufgeteilt und dann während der Lese bin ich für Lesezeitpunkt und Analysen und so zuständig, also ich darf den Leseplan machen, der dann voll diskutiert wird und so. Ja. Aber in den letzten Jahren eigentlich hat es voll gut funktioniert. Schon, ich spüre da immer eine riesen Verantwortung, weil ich bin dann die rausgeht, Proben holen und kostet halt auch zugleich. Furchtbare Zeit für meinen Bauch, weil es natürlich muss alles kosten. aber das habe ich halt auch im Burgunder so gesehen, dass nur mit den Kosten merkst du das, die Analyse ist am Ende nicht so wichtig. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie sie da einfach Beere für Beere gekostet haben. Ja, und eben das mache ich dann hauptsächlich und der Johannes ist dann schon direkt bei der Presse, bei den technischen, mechanischen Sachen, wo ich immer ein bisschen Angst habe, dass mir irgendwas... Nein, also ich bin natürlich mit allem vertraut, aber ich bin voll froh, dass er da einfach so das gerne macht und weiß, wie er da sich bewegt. Und der Papa ist so super, super weiser. Ist manchmal... er hat natürlich... Das ist nicht so leicht, wenn man denkt, er hat das 35 Jahre lang, hat nur er im Keller entschieden.
Ja.
Er hat das gemacht, wie es ihm vorgekommen ist, was sicher die meiste Zeit super war. Aber natürlich, jetzt ich bin gekommen mit ein bisschen früher lesen. Schauen wir, dass der Alkohol ja nicht so hoch wird. Das ist uns auch eigentlich gut gelungen. nicht in jedem Jahr gleich leicht. Wir haben in Südtirol einfach viel Sonne und das ist ein bisschen das Problem, aber eigentlich geht es gut und da hat er schon mal ein bisschen schlucken müssen. Inzwischen findet er es super.
Ah, sehr gut.
Ja, jetzt haben wir ihn schon für die Sache gewonnen, aber hat ein bisschen leer, ja. Und natürlich ist ihm in den ersten Schritten im Keller, was mit den Trauben passiert, hat er auch seine Vorstellungen und da ist dann halt manchmal jetzt zwischen Johannes und ihm, dass sie sich ein bisschen zusammenraufen müssen und schauen, dass sie, ja, das, aber es geht für das, dass da vier eigenständige Menschen arbeiten. Sehr gut eigentlich.
Super. Sehr gut.
Ja.
Was waren so die Sachen, weil du jetzt gesagt hast, im Keller mit Johannes auch müssen sie ein bisschen zusammenraufen und du hast auch gesagt, früher lesen von deiner Perspektive oder von eurer Perspektive, was gekommen ist. Was waren im Keller so Sachen, wo ihr gesagt habt, das wollen wir ein bisschen verändern oder ein bisschen anders angehen?
Also im Keller ist relativ wenig verändert worden. Ich habe, also das habe ich vorhin noch nicht gesagt, ich mache im Keller, also den Wein, den wir heute haben, ist so ein bisschen unter meiner wie sagt man da? ich begleite ihn. Also die Chardonnay und Pinot Gris haben wir auch. Die sind, also alles, was in die Tonneau-Fässer drin ist, die mache ich oder da bin ich ein bisschen dafür verantwortlich. Ja. Vor allem auch, weil ich das in Burgund dann halt so direkt miterlebt habe und mich in die frischere Chardonnay-Stilistika echt verliebt habe, was ja eben nie heißt, dass es nicht tiefgründig zugleich ist.
So ist
aber seit ich das so ein bisschen zurückgebracht habe, hat es der Papa auch viel mehr so empfunden und ich stehe jetzt eigentlich auch voll auf einer Linie und der Johannes auch. So technisch ist ja nicht viel, was man verändern kann. Ich glaube, der Johannes ist manchmal ein bisschen schneller und geschickter, weil mein Papa ist eigentlich ein bisschen intellektueller. Und als intellektueller Kellermeister macht man sich's, glaube ich, manchmal ein bisschen kompliziert.
Ja,
okay. Legt sich die Schläuche quer.
Da hilft schon ein praktischer Ansatz oft besser.
Ja, und das kann der Johannes super. Also das macht er ganz wunderbar. Und ich glaube, da haben sie manchmal noch so, wie man dann sich so im Keller einfach bewegt, aber das sind keine großen technischen Veränderungen.
Alles klar.
Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen.
Also wir haben schon so ein bisschen über eure Geschichte gesprochen, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie es jetzt dasteht. Mich würde es noch sehr interessieren, du hast einerseits schon ein bisschen angesprochen, dass für euch und vor allem auch für die einerseits so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsthema durchaus nicht unwichtig ist, auch dieses Diversität im Weingarten, wir haben ja schon über Schafe und alles Mögliche gesprochen. Erzähl mal, wie hat sich denn dieser Ansatz entwickelt und wie schaut es da heute bei euch aus und wie arbeitet ihr so grundsätzlich?
Ja, also das ist eben jetzt gar nicht so auf meinen Misch gewachsen. Das war, ich glaube, das ist grundsätzlich in wir wohnen und leben da in der Nähe oder direkt neben unseren Weinbergen.
Ja.
Das heißt, wir möchten ja dort Sachen machen, die uns auch gut tun. Wir arbeiten eigentlich schon seit vielen Jahren biologisch. Das wird nie irgendwo kommuniziert. Wir haben da auch überhaupt kein Interesse, das zu zertifizieren, weil wir glauben, und bin ja auch total überzeugt, dass es absolut genug Beweis ist, dass wir selbst in den Weinbergen drinnen stehen, dass wir daneben wohnen oder in den Anlagen wohnen. Warum sollten wir was machen, was dem Boden nicht gut tut, was uns nicht gut tut, was den Tieren da herum nicht gut tut? Und man sieht ja, Südtirol und der große Apfelanbau, wie schwierig das teilweise ist, da ein bisschen das aufzubrechen, da richtig wieder Leben reinzubringen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig für uns, unseren Beitrag da im Kleinen zu leisten. Und durch die Einsaaten zum Beispiel, es ist eigentlich eine kleine Sache. Das, natürlich, du musst halt zahlen, Samen, die du kaufst.
Ja,
aber danach hast du Blumenwiesen, die sich halten. Das zieht Bienen an. Überhaupt viele verschiedene Bienenarten. Das ist ein Wahnsinn, was da auch vom Wald rauskommt und dann sich auf einmal zwischen die Weinberge befindet. da tut sich wahnsinnig viel. Dass das dann natürlich auch im Glasl irgendwann spürbar ist, ist sowieso klar und freut uns am allermeisten. Mhm. Aber vieles ist schon auch unsichtbar. Also vieles ist das, was dem Boden dann gut tut. Mhm. Das wird vielleicht dann nicht direkt, schon gar nicht in irgendeiner monetärer Art und Weise auf uns zurückfallen, sondern das ist etwas, was man, wir wollen ja nicht den Boden der nächsten Generation schlechter hinterlassen, als wir ihn gekriegt haben.
Ja.
Das ist ja ein Riesengeschenk, dass wir das da haben und eine Verantwortung. Also, dass man da sein Bestes gibt, ist für uns selbstverständlich halt. Aber logisch, wir sind in einem Kontext, wo das nicht für alle selbstverständlich ist, das ist schon klar.
Mhm.
Und dann sind das nicht Sachen, die man so dauernd an die große Glocke hängt und das eigentlich für sich macht. Auch unsere Kompostierung ist ein Riesenthema. Also der Papa hat da schon sich wahnsinnig gut eingelernt. Wir haben von dem Biobauern den Kuhmisch seit, ich glaube jetzt 20 Jahren, immer vom Gleichen und da totale Freundschaft da entstanden.
Mhm.
Und wie sich das entwickelt, inzwischen haben wir 3 Standorte, wo der Kompost über 2 Jahre dann erreift.
Mhm.
Also für jeden Ort praktisch seinen eigenen Kompost, dass man dann nicht hin und her fahren muss, zu viel. Und das ist, also eben, wir sind damit aufgewachsen. Es ist beeindruckend, wie sich das dann entwickelt, was aus dem Kuhmisch dann noch 1,5 Jahre wird, dass da die Regenwürmer reingehen und die Arbeit machen. Ja, das sind winzig kleine Details, einfache Sachen, die früher total selbstverständlich waren, weil es halt Teil vom Hof war.
Ja, weil es sowieso da war. Mhm.
Und weil es natürlich auch keinen Kunstdünger gegeben hat oder irgendwas, was das künstlich irgendwie katalysiert hätte.
Mhm. Beziehungsweise, wenn es ihn gegeben hat, dann war er so teuer und da wollte uns dann sowieso nicht
leisten. Ja, ja,
ja, klar, nicht leisten klar. Können,
ja, zum Glück irgendwie.
Ja.
Aber ja, nein, das ist eigentlich selbstverständlich für uns, aber natürlich ganz und gar nicht selbstverständlich, dass das dann auch durchgezogen wird.
Mhm.
Und es ist auch nicht leicht. Also wir sind wirklich zwischen die Berge. Der biologische Pflanzenschutz ist nicht leicht.
Mhm.
Also ist nicht so leicht wie in Sizilien, wo es 40 Grad hat und nie regnet.
Mhm.
Die haben andere Probleme, aber mit dem Pflanzenschutz haben sie es bedeutend leichter.
Ja,
deshalb, natürlich ist es eine wahnsinnige Herausforderung. Und dann manchmal ein bisschen undankbar, weil man es nicht sieht.
Ja,
also
ja.
Weil man es nicht direkt sieht. Jetzt gibt es natürlich Anzeichen und für uns ist es ja Genugtuung so, wenn man kleine Zeichen spürt, aber ja, jetzt, wenn man in einem wirtschaftlichen Kontext sich das nur anschaut, dann ist es eine andere Geschichte.
Ja,
aber
sicher.
Das machen wir ja natürlich nicht.
Und das heißt aber, die Zertifizierung war für euch nie am Tisch?
Wir haben schon immer wieder mal drüber geredet,
okay.
Ja. Aber es ist halt nicht zentral.
Mhm.
Ich würde es nicht ausschließen jetzt komplett,
ja, okay.
aber ich glaube eher nicht.
Mhm.
Ja. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt, ja.
Mhm.
Mit der Fläche ist jetzt natürlich auch 12 Hektar nur Familie. Das heißt, 2 Leute, die Pflanzenschutz machen müssen, dass man präzise an dem Moment da ist und reagieren kann, weil mit Kupfer und Schwefel ist es ja.
Klar.
Ewig hält es nicht.
Nee.
Und dann braucht es halt wirklich die Personalie, die das rechtzeitig und präzise macht.
Ja.
Aber ist schon machbar.
Ja.
Ja.
Und gingen diese Ideen nur in Richtung dem biologischen Ansatz oder geht es da auch in Richtung Biodynamie? Ist das auch was euch interessiert?
Also,
gerade wenn man mit Schafe im Weingarten und so redet.
Ja, ja, na, mich interessiert es voll. Ich habe schon Ausbildungen gemacht, haben mir das immer wieder vertieft angeschaut. Ich glaube nur, dass ich würde mich nicht darüber aussehen, das anzufangen, ohne es richtig zu lernen und es richtig zu verstehen. Und deshalb ist das eher nur so ein Start.
Mhm.
Aber ich finde es wahnsinnig spannend und auch das ist, glaube ich, schon ein Weg, wo wir uns hinbewegen. Mhm. Aber das wird nichts sein, was so schnell passiert, weil ja, ich glaube, also eben, unser Hof ist umgebaut worden in 25 Jahren. Da passiert alles langsam. Step by step. Ja. Aber dann hat man auch Zeit, das gut zu überlegen.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen das Thema, wenn dann gescheit. Ne?
Ja,
und nicht irgendwie überstürzt und wir müssen jetzt alles
machen. Ich denke mir immer, die Rebe braucht ja auch viele Jahre. Ja. Also der Rhythmus von der Rebe ist ja schon ein bisschen ein Motto für die Menschen, die mit ihr arbeiten.
Stimmt.
Wenn man meint, dass man sich irgendwie auf den Markt anpassen kann mit einer mehrjähriger Pflanze, die sich erst aufbaut und erst nach 10, 15 Jahren also richtig schöne Sachen bringt, dann ich glaube, dann bringt es nichts, da Ferrari zu spielen.
Rein von der Rebsortenaufteilung habe ich gesehen, dass ihr nicht wenige habt.
Ja, wahnsinnig.
Also relativ klassisch Südtirol, ne?
Mhm,
so ein bisschen was von allem.
Auf alle Fälle.
Chardonnay, wie viel macht das aus? Und grundsätzlich, was gibt es denn sonst noch alles?
Ja, also das ist ein bisschen so Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Es ist auf der einen Seite total spannend, weil es so viele verschiedene Gegebenheiten gibt, dass man schon auch das Gefühl hat, man möchte dem allem gerecht werden. Und das war etwas, was mein Papa wahnsinnig angetrieben hat, die richtige Sorte auf dem richtigen Ort hinzupflanzen. Und dadurch sind viele Experimente entstanden, sind viele Sachen ausprobiert worden. Und manchmal ist halt auch was dabei gewesen, was richtig cool war.
Mhm.
Und das dann wieder zu lassen, schwierig und voll schade. Und deshalb ist das Sortiment auch wahnsinnig angewachsen. Fokus ist auf Pinot, also Blauburgunder bei den Roten und Chardonnay, Weißburgunder, ein bisschen Sauvignon. Mhm. Also sind so die drei Sorten bei den Weißen, die immer wichtig waren. Und Chardonnay ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen noch wichtiger geworden.
Mhm.
Und das ist ungefähr Hälfte Rot-Weiß.
Mhm.
Was uns auch wahnsinnig am Herzen liegt und mir vor allem... Mein Bruder hat schon gesagt, wehe, du redest zu viel von Fornage. Aber ich finde halt den Fornage eine total tolle Sorte.
Ja.
Und das ist was Einzigartiges. Wir haben da jetzt vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt, einen sehr, sehr alten Weinberg am Cal Rosé, noch
eine
Pergola-Erziehung, also ganz, ganz klassisch. Den haben wir pachten können und für mich war das total das Allercoolste. Mhm. Während alle um uns herum eigentlich eher Fornage weniger.
Ja.
Und ich bin aber total überzeugt, weil ich glaube, dass die Sorte alles erfüllt, was man jetzt so braucht. Es ist wenig Alkohol, es ist was Frisches, man kann es gekühlt trinken. Ich merke, dass logisch, Fornage hat immer noch ein bisschen ein Imageproblem aus gegebenen Umständen und Geschichte. Aber dass da aus 100-jährigen Reben was rauskommt, was nicht ein banales, einfaches Produkt ist, sondern zwar einen nicht überfordert, aber trotzdem, ich meine, wenn die 100 Jahre gesehen haben, die Reben, die können schon was erzählen.
Ja.
Genau, und ist in New York, Fornage, absolut wahnsinnig. Die Leute lieben es.
Das finde ich so spannend, dass die USA so Fornage-Fans sind.
Ja, ja. Aber das ist halt auch die jüngere Generation, die sich da ein bisschen einfach in eine andere Richtung bewegt. Und deshalb ist der Fornage jetzt in den letzten Jahren schon auch wieder sehr wichtig geworden. Und Lagrein, letztes Hauptthema bei den Sorten, ist... die Mama kommt von einem Lagrein-Weinhof. Also sie kommt aus Gries bei Bozen, klassische Lagrein-Lage, traditionelle, sind die Sandböden, die der Lagrein liebt. Und da kommt wirklich ein sehr, sehr schöner Lagrein raus.
Mhm.
Es ist, die Sorte kann nicht überall gesetzt werden. Die braucht schon genau ihre richtige Heimat. Und dadurch, dass die Connection und die schönen Lagen bestehen, war Lagrein auch immer ein wichtiger Teil.
Mhm.
Das haben die Großeltern dann praktisch bewirtschaftet, jetzt inzwischen meine Tante und meine Cousins. Und wir verarbeiten das dann und das ist schon ein wichtiger Teil, einfach familiengeschichtlich sehr verwoben.
Klar.
Ja, genau. Und Dann gibt es noch das kleine Projekt Syrah. Das ist so ein bisschen eine jüngere Geschichte. Mhm. Schon auch mit meinem Papa gestartet, weil ihn das so interessiert hat und weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, der elegante Blauburgunder sein Ding war. Mhm. Und er so gesehen hat, dass es in manchen Jahren dann schwierig wäre, die Eleganz, die Frische zu halten. Und dann haben wir an den magersten Hügelkuppen da oben, also auf dem vulkanischen Porphyrboden, Syrah angepflanzt. Mhm. Und das war am Anfang Experiment und haben wir halt mal geschaut. Das zum Beispiel sind Lianen. Syrah ist ein Wahnsinn.
Das sind Lianen.
Nicht leicht im Weinberg, aber wenn man dem Wein dann Zeit gibt, der braucht wahnsinnig viel Zeit, kommt da wirklich was voll Spannendes raus. Mhm. Und deshalb ist Syrah schon auch etwas, was weitergetragen wird und was auch voll gut ankommt, freut uns auch sehr, weil eben das ist ein bisschen mühsam mit der Sorte, aber es ist interessant, weil es sind sehr ähnliche Böden wie im Rhontal, also da ist die Idee ja auch her. Dann hat man gesehen, dass genetisch die Sorte aus dem Alpenraum, also rätischen Raum, kommt und die Verwandtschaft mit dem Lagrein. Mhm. Dann ist das ganze Licht, das hier in Girland ist, also ist wirklich 360 Grad auf dem Hügel oben, immer Sonne und viel Wind am Nachmittag. Also ja, jetzt nicht super, super Hitze, aber halt viel, viel Licht. Und das liebt die Sorte und magere, mageren Standort. Also es hat sich schon irgendwie alles ein bisschen
richtig.
Es macht Sinn und es macht dann auch im Glasl Sinn. Deshalb ist das jetzt halt auch noch dazugekommen.
Tja. Klar, wie du richtig sagst, wenn man was Geiles findet, kann man es halt auch nicht mehr einfach loswerden. Das geht nicht.
Und also es sind viele Experimente, aber es gehen auch sehr viele Experimente schief. Also es ist schon wirklich, man probiert, man kann es vorher einfach nicht wissen.
Ja, sicher.
Und ich glaube, das Gute ist ja, wenn man immer wieder ein bisschen weitergräbt und schaut.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist das letzte Experiment gewesen, das schiefgegangen ist.
Genau.
Darf ich natürlich nicht sagen, aber Papa will immer einen Bialo.
Oh.
Und hat da auch, haben wir auch angepflanzt. Ist aber mal bisher noch nicht wirklich zufriedenstellend ausgegangen.
Okay.
Ich würde nicht sagen, dass das nie wird, aber mal inzwischen,
ja, eine Bio ist
gemein. Und wir haben ja eh schon genug. Also für die Zukunft wäre schon fürs Weingut, glaube ich, auch ganz das Ziel, das ein bisschen zu reduzieren, ein bisschen schlanker zu machen. Aber es ist halt nicht leicht, weil wir die Einzellagen haben, die uns dann auch so ihre eigenen Eigenschaften haben. Das ist dann logisch schade, wenn man das...
Ja, sicher, das
da tun wir uns
zahlen.
Alle hart, ja.
Klar.
Ja.
Und wie ist das aufgeteilt von Lagenweinen? Wie baut sich die Pyramide auf quasi?
Wir haben... Es ist im Grunde alles... Es wird alles gleich gearbeitet.
Ja.
Das heißt, rein von der Qualität selber gibt es keine großen Unterschiede. Aber wir haben ein paar Weinberge, die einfach Jahr für Jahr das richtig besonders rausbringen und auch total Wiedererkennungswert haben. Es ist eben der ganz hohe Weinberg, wo früher Apfel gestanden ist in Eppenberg. Da steht Weißburgunder und Chardonnay und die erkennt man beide. Im Glas, unabhängig von der Sorte, haben sie eine ähnliche Stilistik. Mhm. Deshalb da ist schon, da gibt es schon einiges, was dann auch noch, aber das ist dann halt mengenmäßig immer kleiner. Also es ist wirklich die Pyramide.
Ja.
Nicht jetzt im Qualitätsdenken, sondern im Mengendenken. Also dass unten einfach ein bisschen mehr ist, in der Mitte, also das geht halt so.
Mhm.
Genau. Ganz kleine Weinberge mit ganz eigenen Charakter.
Mhm.
Aber dann halt wenig. Genau.
Und habt ihr dann auch so einen Einstiegsbereich, den ihr wirklich so deklariert?
So deklariert ist er jetzt nicht, aber wir haben Weißburgunder, Sauvignon und jetzt eben auch den Chardonnay, den wir da im Glas haben. Der wird sich schon im größeren Teil der Pyramide unten einreihen. Das sind dann einfach mehrere Weinberge, die nebeneinander liegen, zusammen. Und da ist eben der Weißburgunder Berg, der Sauvignon, Porphyr und Kalk, was dieser Lagenverschnitt ist aus Eppenberg und Girland, was uns beim Sauvignon sehr gut gefällt, weil es dann halt nicht mehr so der laute, schreiende Sauvignon ist, sondern aus beiden Orten ganz verschiedene Eigenschaften mitbringt und zusammen das sich dann ein bisschen harmonisiert. Das gefällt uns eigentlich ganz gut und ist auch einer der Weine, der uns so ausmacht oder der viel unterwegs ist, jetzt immer in unseren Nummern. Das ist natürlich nicht riesig, aber ist auf alle Fälle wichtig. Und ja, Chardonnay ist eben wichtiger geworden und deshalb gibt es jetzt den Chardonnay Penta auch in dem Bereich. Genau. Ja.
Jetzt seid ihr im letzten Jahr ja doch am medial einigermal aufgefallen, sage ich jetzt mal. Ihr habt Gomiot Weingut des Jahres, ne? Avinum Weingut des Jahres.
Ja, genau, das im ist Italienischen ganz frisch, sagt man Doppietta. Ja, das hat uns voll überrascht. Ja. Wir haben mit beiden nicht gerechnet.
Was ist da der Response oder wie hat sich das angefühlt?
Ja, also schon irgendwie wahnsinnig tolle Überraschung. Natürlich seien das seien wichtige Medien, die in den letzten Jahren halt vor allem in Südtirol immer auf die größeren Genossenschaften und die klassischen alteingesessenen Etiketten gegangen sein, was auch voll verständlich ist. Und, aber halt, wir haben uns schon oft gedacht, das gibt's ja nicht, dass dann nie jemand auf das schaut, was so im Kleinen passiert. Mhm. Aber es ist klar, weil die Kleinen nicht die Möglichkeiten haben, nach außen zu gehen. Mhm. Und also ich glaube auch bei uns, meine Eltern einfach damit beschäftigt waren, richtig draußen im Weinberg zu arbeiten und alles andere gemacht haben als die Geschichten, die ganzen spannenden, die da innerhalb eines Jahres passieren, zu erzählen. Mhm. Und das war schon ein bisschen auch meine Mission, dass man halt nicht stumm ist, weil das ist wahnsinnig schade, wenn man so viel arbeitet, sein ganzes Herzblut da reinsteckt und auch so tolle Sachen rauskommen und dann weiß es keiner. Mhm. Und deshalb, ich glaube schon, dass das ein bisschen eine Antwort auf vielleicht überhaupt einen Online-Auftritt oder Instagram hilft natürlich,
ja, sicher,
dass man da einfach mal ein bisschen nach außen gegangen ist und sich das auch getraut hat. Ich bin ja nach wie vor noch, das packe ich gar nicht mehr vor der Kamera, und aber es ist wichtig, weil wenn man was zu erzählen hat, ist schade, wenn man das nicht tut. Und wenn man Wein ist, ja, Ausdruck von etwas. Also wenn man die Geschichte zu dem dazu erzählt, finde ich schon, dass das mehr als berechtigt ist.
Ja, unbedingt. Es ist auch wichtig.
Ja, es ist voll
wichtig. Es gibt extrem viel Wein.
Ja.
Es gibt extrem viel Weingüter, extrem viel Winzerinnen und Winzer, Genossenschaften, alles. Man muss erzählen. Mhm. Die Leute wollen diese Emotion und diese Persönlichkeit ja auch spüren.
Ja, nein, und das ist ja eine total gute Entwicklung, dass die Leute genauer hinschauen, was sie kaufen, woher es kommt, wie das gemacht worden ist, wie die Leute sein, die das machen. Ich finde das eine total positive Entwicklung in der ganzen Diskussion darum, wie viel und wie wenig Wein getrunken wird, ist das eigentlich ein sehr positiver Aspekt.
Ja.
Und eigentlich der Aspekt, wo wir die Verantwortung haben. Also wo ich schon glaube, wenn wir das jetzt alles machen, von Anfang bis zum Schluss, dann haben wir den Wein in der Flasche, dann ist es wichtig, dass wir irgendwie Botschafter sein für das.
Auf jeden Fall.
Und dass wir uns nicht abschrecken lassen von manchmal auch sehr eintöniger Kommunikation, die halt so im Großen über eine Region drüber gestülpt wird. Oder dass man sich nicht in Nischen reindrücken lässt, die an eine gerecht werden, die vielen anderen Weingütern, kleineren auch hier in Südtirol, vielleicht auch nicht gerecht werden. Mhm. Weil was sollen die Kategorien? Also ich denke mir da, natürlich, die Menschen wollen das immer so, was in einer Box.
Es ist leicht.
Es ist leicht, und ich verstehe, dass man es sich ein bisschen leicht machen mag in so einer komplexen Welt, aber wenn man sich die Mühe macht und da ein bisschen genauer hinschaut, wird es halt tausendmal interessanter.
Ja, sicher.
Und wenn man da ein bisschen beitragen kann und ein bisschen was davon erzählen kann, ich glaube, ist das schon wichtig. Und deshalb freut es mich auch voll, dass auch die traditionellen Medien das das gesehen haben und mitgekriegt haben. Ich sage auch so. Yeah. Und hinschauen und ein bisschen neugieriger wieder werden, weil ja, es gibt ja so viel mehr zu entdecken als das, was so landläufig bekannt ist.
Ja, sicher. Stimmt, ja. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, nämlich natürlich einerseits gibt es eine Schubladisierung und ich glaube, die ist auch vollkommen in Ordnung per se einmal, dass ich sage, ja, wenn ich als Medium, als großes Medium, als Massenmedium irgendwo einfach einmal schubladisieren und einfach sage, schau her, das sind ungefähr diese Sachen. Aber ich glaube, dann liegt es eben, so wie du ja gesagt hast, auch ein bisschen selber an die Produzentinnen und Produzenten zu sagen, Moment, ich kehre nicht nur in diese Schublade. Ja. Weil das oben drüber stülpen, das wird wahrscheinlich immer so sein.
Ja, ja.
Aber es ist ja eigentlich total ungeschickt, wenn ich dann das drüber gestülpt kriege und sage, ja gut, jetzt kann ich nichts mehr machen.
Genau, und sich dem so ausliefert. Ja, ja, genau. Ja.
Genau.
Das ist überhaupt das Allerschlimmste, wenn man sich eine Sache so ausliefert und dann natürlich ist man in der Schublade drin. Aber nein, also das...
Das lass du nicht zu, das finde ich sehr gut.
Familiäre Sturheit ist wieder angekommen, perfekt.
Aber richtig so.
Ich hoffe, das ist eine positive Sturheit.
Na, sicher. Auf jeden Fall.
Aus unserer Sicht auf jeden Fall.
Aus unserer Sicht offensichtlich aus der Sicht von Wienum und von Gomio. Also, das passt schon. Ja,
gut.
Du hast schon recht, das ist schon cool, dass das halt nicht die Riesenbrand ist, ne? Sondern dass ihr das wärt, das ist halt überraschend sicherlich, das glaube ich schon. Aber
ja, cool. Es war wahnsinnig überraschend. Ja. Also wir waren auch beide Male nicht informiert vorher.
Wirklich?
Und es sind da hinkommen. Und
beide Male nicht gewusst?
Nein, also jetzt bei Wienum haben wir gewusst, dass wir Kategorie-Sieger oder sowas sein.
Ja.
Und so, ja, aber beim Gomio waren wir einfach nur eingeladen.
Wirklich? Ja. Das ist ja voll brutal von Gomio.
Das ist voll arg, ja.
Ja.
Also, ja, kommt's vielleicht halt. Bitte.
Ja, aber stell dir vor, wenn du sagst, ja, okay, gut, ich meine, da gewinnen wir eh nichts, das ist eh nicht so relevant für uns, dann fährst du gar nicht
ganz,
hier, oder was?
Total lustig auch bei der Verleihung dann, weil zuerst alle die Siegerehrung losgegangen ist und praktisch dann das Weingut des Jahres ganz zum Schluss. Und der Johannes und ich waren dort und wir haben schon abgeschlossen gehabt mit der Sache. Und dann ist das noch gekommen.
Geil.
Und ich so, Moment, wir müssen aufstehen, Sekunde.
Schon am Weg raus quasi.
Es war wahnsinnig heiß und wir waren schon so, jetzt trinken wir mal ein Glas.
Ja.
Also wirklich voll überraschend, aber voll cool.
Das ist ja eigentlich im Endeffekt dann fast cooler, wenn es so überraschend ist. Ich meine, das ist komisch, dass man das nicht irgendwie vorher kommuniziert, damit man weiß, okay, passt, ich muss da dann irgendwie auf eine Bühne oder sonst was. Dann.
Nein, wir haben Auszeichnung, also praktisch so eine Qualitätsauszeichnung, die mehrere Weingüter gekriegt haben, also die vier oder fünf Trauben da. Ja. Aber eben, wir haben dann das gekriegt und dann haben wir gemeint, das war's jetzt. Also das,
ja.
Nein, schon voll toll. Es hat mich auch vor allem für meine Eltern gefreut, weil das waren jetzt ja wirklich eigentlich 35 Jahre, wo sie da nur reingearbeitet haben und bis zum Schluss dann trotzdem immer die größeren Namen einfach in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und also ich habe mich für sie voll gefreut.
Ja, das ist schon schön.
Ja.
Das ist eine schöne Wertschätzung.
Ja, absolut. Ja, und tut auch der Familie gut.
Das glaube ich natürlich auch. Und spürt ihr das jetzt auch bei euch da daheim? Also kommen jetzt einfach öfter Leute vorbei, die euch zufällig gesehen haben im Wienum, bei Gomio?
Ja, das hat immer noch eine große Reichweite auf alle Fälle. Was wir auch merken, war so ein Ranking in Amerika. Und da ist eben auch, das ist nicht zu unterschätzen, was da dann darauf für eine Reaktion kommt.
Ja.
Natürlich, das muss man dann ein bisschen schauen, das ist jetzt noch ein bisschen zu frisch, um da richtig Resümee zu ziehen, aber okay. Es ist viel ein größeres Interesse.
Cool.
Ja, ist schon toll, ja.
Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Na gut, dann eigentlich nur so ein bisschen der Blick in die Zukunft, der uns noch fehlt.
Ja.
Wie wird es weitergehen? Gibt es wieder irgendwelche lustigen Sachen, die der Papa auspflanzen will? Und was habt ihr ganz generell vor?
Ja, also grundsätzlich sind jetzt, glaube ich, schon in den letzten 5 Jahren einige Sachen so auf den Weg gekommen, die, die den Betrieb schon vielleicht jetzt nicht so spürbar radikal verändern, aber auf lange Sicht sicher vielleicht eben die Weine ein bisschen frischer, ein bisschen knackiger. Und ja, und sonst, glaube ich, werden wir versuchen, das so gut weiterzumachen, ja, wie es bisher gemacht worden ist. Der Johannes und ich sind nicht in einen Betrieb reinkommen, der nicht funktioniert. Also das ist manchmal auch, manchmal denke ich mir, eigentlich war es ja ganz cool, wenn man irgendwo hinkommt, wo es nicht funktioniert.
Weil dann, du es umreißen kannst.
Dann kannst du es ja praktisch noch besser machen.
Stimmt.
Eigentlich denke ich mir schon manchmal, man, das war eigentlich der Geschicktere. Ohne undankbar zu sein, aber es ist nicht leicht, etwas, was gut funktioniert, dann also einen Feinschliff zu machen. Das ist ja auch viel die undankbarere Aufgabe. Sicher. Deshalb, ich glaube nicht, dass ich nach außen spürbar viel ändern werde, aber vielleicht gibt es ein paar Umstrukturierungen. Schauen wir mal. Mhm. Jetzt noch keine fixen Pläne im Schubladel, aber sehr, sehr viele Ideen, sowieso immer. Und ja, also es ist auch noch ein bisschen was in den Fässern, was Neues blubbert.
Wunderbar.
Also jetzt langweilig wird es nicht.
Ja, da haben wir aber keine Sorgen gemacht. Also. Ja. Sehr schön. Ja, dann sagen wir vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke dir,
dass du uns das alles so schön erzählt hast,
ja, und danke mit uns diskutiert euch. Hast. Danke fürs Zuhören und für einen Südtiroler Dialekt aushalten.
Das fällt uns sehr, sehr leicht.
Das fällt uns leicht, ich glaube unseren Hörerinnen und Hörern auch. Danke euch fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer natürlich über Empfehlungen und über Ideen. Ihr könnt uns die gerne an kedi@weinfuerwein oder an michael@weinfuerwein.at per Mail schicken. Bitte nicht an uns beide gleichzeitig, weil sonst ist ja keine Überraschung mehr, was wir dann als nächstes im Podcast vorstellen. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts. Da kannst du unseren Podcast bewerten. Das hilft uns einfach nochmal ein bisschen mehr Leute zum Erreichen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at findet ihr immer Verkostungsnotizen, Fotos und alle Infos zu den Weingütern. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.